Come on, birds of people. We're now in season 25. Let's rock the anniversary. Freestyle Football Fanball. Ja, nach fast 600 Folgen herzlich willkommen in der Jubiläums-Season 25 der Serie Börse People. Und diese ist maximal Freestyle ausgelegt. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 12. Gast in Season 25 ist Florian Wagner, Co-Founder und CEO der Emerald Horizon AG, die heute am Sendetag dieser Folge an die Wiener Börse gehen wird und dort debütiert. Lieber Florian, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Herzlich willkommen und es ist mir eine große Ehre, heute da sein zu dürfen.
Ja, ich freue mich sehr. Es ist auch uns eine Ehre natürlich. Die Wiener Börse bekommt nicht so häufig Zuwachs. Ihr geht's da mit einer schönen Kapitalisierung und tollen Werten an die Börse mal. Ja, schön, dass du da bist. Du bist mein dritter Gast von Emerald Horizon. Ich hatte bereits Norbert Hofer zu Gast. Ich hatte Philipp Bölzel, mit dem du lange Jahre zusammenarbeitest, zu Gast und jetzt dich. Und ich möchte mal kurz eingeben, ich habe im Vorfeld mich natürlich auf dich vorbereitet und da findet Google, wenn man Kontextbörse eingibt. Emerald Horizon strebt einen zeitnahen Börsegang an der Wiener Börse an. Sowohl Norbert Hofer als auch Finanzchef Philipp Bölzel waren dazu kürzlich im bekannten Börse People Podcast zu Gast, um über die Finanzierungspläne und die Transformation vom Finanzproduktentwickler Cubasis zum Energietechnologie-Pionier zu sprechen. Und wir sind jetzt quasi heute am Donnerstag, den 25. Juni da. Am Freitag, den 26. Juni, debütiert sie an der Börse, also T-1 aus heutiger Sicht. Wie geht's dir?
Ausgezeichnet.
Du wirkst auch maximal entspannt. Ja, Vorfreude ist da. Ne?
Die Vorfreude ist da. Wir haben eine sehr umfangreich vorbereitetes Team und da darf man sehr entspannt sein.
Wunderbar. Und du bist heute auch noch mit Robert Holzmann unterwegs, ein bisschen
ja,
eingrooven, ja. Was die ja, Kapitalmarktstimmung.
Wir haben über 8 Interviewtermine heute.
Da freue ich mich, dass ich dabei bin. Florian, Karriere-Werdegang. In der Folge mit dem Philipp Bölzel ist einiges schon über dich auch erzählt worden, da ihr vieles gemeinsam gemacht habt, aber kurz in eigenen Worten, wie ist es bei dir losgegangen und wie ist es dann zur Zusammenarbeit mit Philipp irgendwann gekommen?
Ja, vielleicht, wenn ich da ein bisschen beschreiben darf. Also ich liebe Tiere, ich liebe Umwelt, alles was damit zu tun hat. Ich habe auch einen kleinen Zoo zu Hause.
Wow, das ist also dein Substitut zum Flag Football.
Genau. Ja. Also das ist einer meiner Schwerpunkte. Ich liebe Menschen, ich habe auch im medizinischen Bereich etwas gemacht, bin immer auch technologisch interessiert, medizintechnisch interessiert. Das ist so ein zweiter großer Teil, wo ich auch ein bisschen was einbringen habe können daraus aus dem Projekt. Und ich mag auch Wohlstand, wenn er nicht im Widerspruch zu den ersten beiden genannten steht. Mhm. Also Wohlstand zum Vorteil von Menschen und Wohlstand zum Vorteil von Natur, das ist was für mich irrsinnig Schönes. Und was ich auch liebe, ist effizient. Und das hat uns auch mit dem Philipp Bölzel gut verbunden. Er ist ein Paradefall von Effizienz und immer die ergänzende Seite zu mir gewesen, mahnend irgendwo, wenn es Risiken gegeben hat und wie man diese de-risken, also das Risiko rausnehmen kann. Und das hat uns eigentlich immer verbunden. Mhm. Über 20 Jahre, ja.
Also die Börse-People-Folgen mit dem Philipp und natürlich auch mit Norbert Hofer, sowie auch euer Podcast, werden in den Shownotes verlinkt sein, sowie die Homepage. Ja, wie ist es dann beruflich bei dir losgegangen? Danke mal für die Figurenzeichnung privat. Das ist schon recht interessant immer alles. Ja,
ja, weil es hängt ja zusammen. Ja, es hängt zusammen, dass ich ursprünglich einmal mit Medizin studiert habe, eine Zeit lang. Ich habe dann mit ein paar Freunden Geld gemeinsam angelegt. Das war so um 2000 herum, das war nicht gut. Es ist nur nach unten gegangen und irgendwie habe ich mich persönlich verantwortlich gefühlt dafür, weil es ja doch irgendwo meine Idee war. Und dort habe ich mich dann erstmalig mit dem Finanzmarkt beschäftigt. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie kann man mit Krisen umgehen? Vielleicht sogar Gewinne aus Krisen machen. Und dort hat es dann im Prinzip begonnen, dass man in diesen Bereich hineingewachsen ist. Und dort war das gleiche Problem, was man jetzt auch gesehen hat in der Energie. Ich habe eigentlich noch was gesucht, was mein Portfolio gut stabilisiert, also das, was der fehlende Teil war, nämlich die Downside Protection, wie, über die einfach investieren kann. Und das hat es dann nach mehr und mehr und mehr Research einfach nicht geben. Und deshalb waren wir dann gezwungen, einen Rahmen zu schaffen, in der diese Funktionalität abgebildet wird. Und das deckt sich auch zum jetzigen Jahrzehnt. Da war das Gleiche. Man hat versucht, man hat sich das Energiewelt angeschaut, was die Umwelt braucht, was der Mensch braucht. Und da sieht man, dass Energie das Wichtigste, den größten Fußabdruck hat. Und auch da wollte ich einfach nur investieren in was so, wie soll ich sagen, Renewables haben Vor- und Nachteile, klassische Energieformen haben Vor- und Nachteile und Nuklear hat Vor- und Nachteile. Und was ich gesucht habe, ist was dann irgendwo so dieses, bei genauer Betrachtung, dieses Vakuum, das man da erkennt, erfüllen kann. Und das hat es auch nicht gegeben. Und das war das Gleiche bei Cubasis. Ich war irgendwo gezwungen, einen Rahmen zu schaffen, in dem man das dann eingliedern kann, diese Ideen, und zu einem auch investierbaren Vehikel dann zu bringen.
Du bist übrigens einer der wenigen Vorstände dann ab Sendetag, der einen Fit and Proper Test bei der FMA gemacht hat. Gratulation. War das schwer eigentlich? Für einen, der so lang dabei ist und so tief auch reindenkt wie du. Ich glaube, du bist schon so ein Denker.
Also, wir haben uns das immer gut aufgeteilt im Team, wer welchen Schwerpunkt covert. Und dieser Formalteil, dieser juristische Teil, dieser regulatorische Teil, das hat immer Philipp plus sein Team abgedeckt. Auch der technische Teil, wie man auch jetzt darüber sieht, hat diplomischer Dr. Mara Müller abgedeckt. Und mein Teil war, irgendwo so die Kreativität abzudecken im Hinblick auf Effizienz. Ich sage, ich liebe Effizienz und es ist mein Hobby, keinen Cent und keine Minute zu verschenken in ineffektiver Form. Also hat auch Vor- und Nachteile.
Dann entschuldige ich mich nochmal, dass wir den Vorspann zweimal spielen haben müssen, weil ich das Glas Wasser nicht beobachtet habe. Okay, das sind 40 Sekunden unserer Zeit gewesen durch meinen Fehler. Ja, effizient, sehr spannend, also viel erzählt. Was mir immer sehr gut gefällt, wir sind jetzt wie gesagt T-1, was den Börsengang betrifft, dass ihr das so klar terminisiert habt und auch durchgezogen habt. Ja. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Der 26.06. wird also ein Milestone in der Emerald Horizon Geschichte sein. Erzähl noch ein paar weitere Milestones, die in der Vergangenheit liegen, die für dich wichtig sind, um überhaupt so weit zu sein, dass man morgen auch die andere Opening Bell läuten kann. Heute ist ja meine vorbereitet.
Ja, ich glaube, meine Funktion war so ein bisschen so diese Brücke zwischen diesen hochspezialisierten Experten, die wir im Team intern haben. Ich habe auch da effizient immer ein kleines Team, aber vor allem, was wir an externen Partnern koordinieren. Und da war, glaube ich, meine bisschen Stärke daraus, dass ich eben jetzt nicht so direkt aus den einzelnen Technikgruppen komme, sondern so ein bisschen übergeordneten Blick für das habe. Und das hat, glaube ich, ein bisschen geholfen, dass man da Relationen zu den einzelnen Dingen herstellen hat können. Und da ist auch ein Teil von dem, was du vorher gesagt hast, mit dieser Fit und Proper-Eignung. Es ist für jeden Investor und eine risikosenkende Maßnahme, wenn in leitender Position Personen sind, die Tragweite von Vokabeln und von börsenrelevanten Dingen verstehen. Und das war ein wesentlicher Beitrag neben dem Koordinativen, das ich einbringen habe können in das Projekt. Und das war mein kleiner Added Value zu dem Ganzen. Und ich glaube, das ist für zukünftige Investoren ein wichtiges Wissen, dass man weiß, da gibt es jemanden, der permanent darauf schaut, dass auch dieser Aspekt gewahrt wird.
Wir sind heute am 25.06. im Aufnehmen. Das ist jener Tag, an dem es 7 IPOs in Österreich gegeben hat. Ihr seid dann am 6. Heute ist 25 Jahre Andritz zum Beispiel im Aufnehmen. Das ist ganz, ganz spannend. Auch nicht unweit von Graz, sage ich mal. Andritz natürlich, Gegend Graz, alles in Graz-Andritz. Für euch als Unternehmen aus der Steiermark based irgendwie an die Wiener Börse zu gehen, es hat sicherlich andere Möglichkeiten auch gegeben. Was hat letztendlich den Ausschlag gegeben, hier in Wien zu listen, Florian?
Ich liebe auch meine Heimat und mir ist es immer wichtig, wenn man nicht von außen irgendwo, was nicht, sich negativ äußert über Themen, wie zum Beispiel über das eigene Land, sondern dass man von sich aus versucht, was kann man selber beitragen, dass es uns gut geht, dass es der Bevölkerung gut geht, dass es dem Pensionssystem gut geht und alles, was dafür notwendig ist. Und das haben wir als Prämisse uns vorgenommen, dass wir das im Auge behalten, nicht irgendwie Profitoptimierung. Es wäre auch viel leichter gewesen an der Nasdaq in vielerlei Hinsicht, auch von der Wahrnehmung von Leuten her. Aber dieses Zeichen zu setzen, das machen wir. Und das haben wir uns vorgenommen. Wir haben uns auch mit einem exakten Zeitplan vorgenommen. Das hast du vorher auch erwähnt. Interessant, wie viel Detailwissen du hast. Also wir haben uns vorgenommen.
Es tut sich nicht so viel an der Wiener Börse und da freue ich mich immer sehr. Und man muss schon sagen, ihr habt eine spannende Story. Ja.
Danke, danke. Aber zu dem Detail, wir haben uns genau vorgenommen. Innerhalb von einem halben Jahr haben wir das geschafft und es ist mit dem 26.06. nun genau noch in diesem halben Jahr. Und das war bei dem gesamten Projekt immer die Überschrift, dass wir effizient die Zeitpläne eingehalten haben. Und das bin ich fast ein bisschen stolz.
Ja, ist auch ein wichtiges Signal an den Kapitalmarkt, weil angekündigte IPOs gibt es tausende. Und wie viele dann kommen, das ist immer so eine Sache auch. Jetzt sind wir, wie gesagt, einen Tag vorher hier in der Früh entspannt bei mir im Büro. Morgen um die gleiche Uhrzeit wirst du in der Wiener Börse sein, nehme ich mal an, dort die Opening Bell läuten. Sprech mal kurz über ein paar Zahlen. Es gibt einen Referenzkurs in Listings wie in eurem Fall, der liegt bei 760 Euro, die Market Cap bei knapp 800 Millionen, also eine ordentliche Size.
797.
Genau, Euro. Richtig. Und genau, jetzt sage ich dir richtig. Nein, aber ich habe das natürlich angesehen und das ist eine spannende Geschichte. Und am allerspannendsten finde ich persönlich als täglicher Marktbeobachter, dass ihr euch für einen Fließhandel entschieden habt. Auch da ein paar Worte, das ist dann doch ein mittelgroßer Börsegang und nicht einfach nur ein Listing. Es ist zwar kein IPO mit jungen Aktien jetzt direkt in dieser Phase, ihr habt vorbörslich einiges gemacht, aber warum habt ihr euch für einen Fließhandel entschieden?
Es ist das höchstmögliche Maß an Transparenz einerseits und es eröffnet auch die Möglichkeit, langfristig auch wertvolle Positionen einzunehmen in Fonds, in Pensionskassen, in strategisch relevanten Partnerschaften. Und wir bringen, wie gesagt, das Wissen mit und ich glaube auch den Background aus dem Finanzmarkt, dass wir das auch kontinuierlich abbilden können und dass wir da auch. Und das Thema an sich, wir merken es rundherum, hat so viel Interesse bereits jetzt und es wird noch viel stärker werden, dass ein Fließhandel unbedingt notwendig ist, um dieses Qualitätskriterium abzubilden. Und alleine an der Zahl, die du heute genannt hast, also so ein Listing oder IPO mit Fließhandel, also wirklich im Best-Segment, gibt es nicht sehr viele in Österreich. Ich weiß nicht, hast du mal geschaut im letzten halben Jahrzehnt?
Also zwei? Die gekommen sind im Fließhandel, es werden 6, 7 gewesen sein, beginnend mit der FACC 2014. Dann haben wir 2019 noch die Frequentis, die Artigo und die Marino Med gehabt und dann ist nichts mehr gekommen. Ja. Seit 2019 nichts mehr.
Genau das meine ich eben.
In diesem Jahrzehnt null.
Ja. Seit der ersten. Wir lieben Qualität, wir haben den Anspruch, einer der wesentlichen Instrumente für den Planeten bereitzustellen. Und das soll auch. Das soll auch auf dieser Ebene das höchste Level angestrebt sein, damit man rundherum Box-Ticking erreicht.
Ja, siehst du, und damit kann ich mir ab morgen ab Sendetag heute für die Hörerinnen und Hörer das bei Wikifolio vornehmen, dass es handelbar wird, weil ohne Fließhandel kannst du natürlich auch nicht in ein Zertifikat kommen, weil das muss ja rund um die Uhr handelbar sein, de facto.
Und das ist genau das, was du gesagt hast. Deshalb kann, glaube ich, ein Investor sich ein bisschen mehr noch entspannt zurücklehnen, weil es eben in der Entscheidungsstruktur Leute gibt, die über 2 Jahrzehnte Erfahrung haben, mit FMA, mit Finanzprodukten, mit dem Management vom Finanzprodukt, daher exakt weiß, welche Boxen man ticken muss, dass man dafür dann in der Zukunft geeignet ist. Und das bringen wir mit und das war auch ein wesentlicher Grund, warum wir so exakt auch diesen Zeitplan einhalten haben können mit dem Börselisting.
Ich habe selten gesehen, ich habe das mit in der Folge mit Philipp durch ihn rausgearbeitet eigentlich, dass wenn Gründer mit so viel Financial Background kommen, kann man ganz eine andere Planung einer Equity-Story auch letztendlich von den Financial Constructing her erzählen, als wenn man da irgendwie dann von heute auf morgen von einem Private Equity-Haus an die Börse gebracht wird.
Ne? Ja. Wir waren gerade jetzt eingeladen bei zwei Investment- oder Hedgefonds-Konferenzen. Die finden jedes Jahr im Juni in Monaco statt. Und das ist halt schön, wenn man hinkommt und auch alte Bekannte sieht, die dann sich so freuen, an wiederzusehen, weil man einfach in der Vergangenheit hat es immer Schwierigkeiten auch geben und gute Phasen geben. Und wir haben die immer wieder konsequent gelöst und das werden wir auch da tun und da dahinter sein. Jetzt vielleicht noch ein bisschen zu der Finanzzahl, die du vorher erwähnt hast. Also ich glaube, ein wichtiger Wert ist vielleicht noch der Free Float, also das, was an frei verfügbaren Aktien sind. Jetzt für den Staat ist exakt 200 Millionen an Free Float. Also das ist auch mal genug, dass dann schon die ersten Fonds anfangen können. Ja. Auch das ist professionell, dass man das so abbildet. Es soll immer sein, dass die Gründer einen doch dominanten Anteil haben, um einfach sicherstellen zu können, dass der Kurs, den man eingeschlagen hat, auch beibleibt, also dass es da kein Style Drift oder sowas gibt. Das ist uns wichtig und das werden wir auch aufrechterhalten und dennoch aber genug im Free Float hat, dass es eben auch das Risiko senkt für jemanden, der Ja sagt und einen Teil seines Vermögens der einmal anvertraut, dass die auch dann wieder mit einer Exit-Möglichkeit wieder abgebildet sind.
Was auch immer recht spannend ist, Zusammenarbeit mit Banken natürlich. Die Baderbank spielt eine Rolle, die Wiener Privatbank spielt eine Rolle. Vielleicht in eigenen Worten
Hauk kurz. Aufhäuser.
Hauk Aufhäuser, so. Das konnte ich im Podcast mit Philipp noch nicht sagen, weil es noch nicht offiziell war. Aber jetzt sind wir da, jetzt wissen wir alles. Welche Rolle spielt welche Bank und wie ist der eine unter Market Maker ist die Baderbank, glaube ich, die Wiener Privatbank macht die ganzen Dinge, die man halt braucht, um an die Wiener Börse gehen zu können und so weiter und so fort. Ja, spannend.
Auch da geht es darum, dass man die bestmöglichen Kriterien von vornherein erfüllt, also dass man auch theoretisch HTX-tauglich ist und dass man auch Tauglichkeit eben für die weiteren Investmentinstrumente hat, dass man auch eben diesen Punkt abdeckt. Also es gibt jetzt zwei Market Makers, kommt noch ein dritter dann dazu, die sicherstellen, dass eben der Fließhandel ausreichend Liquidität aufweist, dass man eben das auch ermöglicht. Auch vielleicht einen Tick früher der eine oder andere Fonds sich schon traut, auch Positionen einzugehen. Und alles, was man dafür beitragen kann, glaube ich, haben wir gemacht und sind da eigentlich sehr zufrieden. Ja. Und das entspannt auch die Situation, weil du das vorher gesagt hast, warum wir so entspannt sind. Ja, wir haben die Vorarbeit vorher gemacht. Wir haben 61 Investoren, die direkt investiert sind, die handverlesen sind, die wir gut kennen, die auch wissen, ja, wir verdienen die nächsten 3 Jahre noch nichts Nennenswertes, die dann nicht überrascht sind, dass man das dann so tut. Und das ist irrsinnig entspannend, wenn man so an den Markt geht, mit eben schon den erfüllten Punkten. Mhm. Also dieses Free Float gibt es ja jetzt schon. Ja.
Jetzt ist Ende Juni noch immer ein gutes Window of Opportunity für ein Listing gewesen. Im August ist dann so ziemlich mit Verlaub tote Hose, was Investoren betrifft. Was habt ihr investorenseitig, Roadshow-seitig, konferenzseitig dann so im weiteren Jahresverlauf vor, um die Aktie ein bisschen zu promoten bei den Instis weiter noch?
Also uns und mir ist immer wichtig, dass die Fakten passen. Ja. Wir haben für die Zeit, in der wir noch Pre-Income sind oder Pre-Nennenswertes Income, uns Meilensteine gesetzt, die wir ganz klar definiert haben und die sich über diesen Zeitraum verteilen werden. Und die sollen dann der wesentliche Inhalt sein für eventuelle Roadshows, für eventuelle Ad-Hoc-Meldungen und dergleichen. Und da haben wir uns einige Bereiche vorgenommen. Also ein Teil wird sein, dass die bestehenden Investoren ausreichend Kapital der Gesellschaft zur Verfügung stellen, über diesen Zeitraum in mehreren Tranchen, um sicherzustellen, dass, wie soll ich sagen, die Basis für den nächsten Schritt, der Prototyp, finanziert ist. Das ist einer der Dinge, die sicher in den 36 Monaten Thema sein wird und auch Thema der Roadshows sein wird. Es ist auch ein wichtiger Teil, in welchen Standorten man den Prototypen dann aufstellt. Auch da wird es Informationen geben, die wir veräußern werden. Und dann wird irgendwann mal auch wichtig sein, dass man die Abnehmer und Abnehmerverträge, das sind so Power Purchase Agreements, liefert. Jedoch war uns viel wichtiger, dass vorab einmal der Sweet Spot beschrieben wird. Also was ist die idealst mögliche Voraussetzung dafür, dass man das größtmögliche Address, also das größtmögliche Kundenpotenzial adressieren kann. Und vielleicht darf ich davon ein bisschen eingehen, ja, weil das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Das erste Mal ist, wie kann man eine große Anzahl an potenziellen Kunden bekommen? Das fängt einmal an, habe ich eine regulatorische Voraussetzung, dass man das auch dann oft anwenden kann. Und auf das bin ich besonders stolz in der Effizienz, dass wir das hinbracht haben, einen technologischen Weg zu finden, einen etablierten Weg. Das hat der Nobelpreisträger ursprünglich die Idee geboren, mit einem Teilchenbeschleuniger zu arbeiten, der Energie freisetzen kann, auch aus Thorium. Also das ist wichtig, dass man unterkritisch ist, also keine kritische Kettenreaktion hat, um sie eben signifikant von diesen anderen SMAs oder auch von Atomkraftwerken abzukoppeln und damit eben regulatorisch 10.000-mal, schätze ich, so viele Module unterbringen wird können am Markt durch diesen Vorteil. Das ist mal prinzipiell mir mehr wichtig gewesen, als jetzt herumzulaufen, ob irgendwer vielleicht günstig Strom kaufen mag. Günstig ist auch wichtig. Es ist relevant und wir haben uns als Zielpreis vorgenommen, nicht über 8,5 Cent pro Kilowattstunde zu sein auf 20 Jahre Fixverträge. In diesem Modell Energy as a Service, das heißt, der Kunde bezahlt einen Preis, unterschreibt zur Power Purchase Agreement über 20 Jahre. Das heißt, er weiß genau, was zahlt er. Wir nehmen ihm viel Risiko weg, weil er ja einen fixen Preis hat und damit die Planbarkeit sich erhöht. Und auf der anderen Seite hat dieses Fixe ja auch den Vorteil, dass wir fix wissen, was wir einnehmen.
Also Recurring Investment Story.
Ja, genau. Ja. Und wir haben da eine ganz klare, für uns fixierte Gewinnmarge definiert, die wir unbedingt einhalten wollen. Das ist so die Größenordnung 3,8 Cent. Und dann haben wir zwei Seiten Puffer. Auf der einen Seite ist das, was sind die internen Kosten, und auf der anderen Seite ist ein definierter Puffer für etwaige Dinge, die noch kommen werden und uns Verhandlungspositionen gibt, vielleicht auch Preissenkungspositionen, Dritte bedienen können. Alles, was es braucht, um die Skalierbarkeit herzustellen. Das Schöne daran ist, die MOL verdient dann vom ersten Tag an, weil der Kunde hat vom ersten Tag den Vorteil, wir haben vom ersten Tag den Vorteil, und bei Energy as a Service ist es ja so, der Kunde zahlt jetzt einmal für die Infrastruktur nichts, die stellen wir ihm hin, wenn wir sie eben finanzieren. Der Kunde zahlt nur das Laufende, nur weil anderen es produziert. Das heißt, sein Risiko ist weder monetär noch technologisch. Er muss jetzt nicht Physiker anstellen, um zu evaluieren, ob das jetzt gut ist oder nicht. Wenn das Gerät liefert, zahlt er sonst nicht. Und somit verschiebt man das Due Diligence-Risiko zu uns. Und das ist auch ganz wichtig in der, also von der technologischen Seite her, in der Skalierbarkeit. Ja, und die involvierten Banken haben auch einen Vorteil, weil es ist ein Geschäftsmodell, Kredite zu vergeben. Und wenn das schön gestreut ist, und da ist wieder wichtig, dass man viele Anwendungsgebiete hat, dann ist das ja schön, dann diversifiziert sich das Risiko der finanzierenden Bank auch. Wenn ich aber Beispiele bringen darf. Ein Sektor, der jetzt immer in aller Munde ist, Datencenter. Ein Datencenter hat ungefähr mit nie zwischen 10 Megawatt und 100 Megawatt. Unser Modul, unser SMRX-Modul, liefert 10 Megawatt elektrisch. Das heißt, ein kleines Datencenter braucht einmal eins, ein mittelgroßes nimmt 5, und wenn das einmal erweitert wird auf 70 Megawatt, dann nimmt es halt 7 Datencenter. Mhm. Ideale Size, hat sie vielerlei bestätigt. Zweite Anwendungsgebiete, kritische Infrastruktur, Krankenhäuser dergleichen. Damit machst du ein Krankenhaus energieautark, was sehr, sehr viel wert ist. Nächster Bereich, Emerging Markets. Viel Leid auf der Welt entsteht in Gebieten, wo eben kein Wohlstand ist. Und ich habe vorher gesagt, ich mag Wohlstand, weil er auch so viel Zusatzeffekte hat, wie zum Beispiel Frieden, wie zum Beispiel Migration. Und es ist wunderschön, SMRX kannst du in the middle of nowhere stellen und rundherum kannst du Schulen machen, Industrie, Entsalzungsanlagen. Also du machst aus einem vielleicht unvorteilhaften Gegebenheit auf einmal deutlich verbesserte Gegebenheit, und damit bleiben die Leute dann dort, und es entsteht wirklich die Chance, auch Schwellenländer, Inseln dorthin zu bringen, wo man sich wohlfühlt, wo eben dieser Wohlstand dann auch abgebildet wird. Und vielleicht auch noch ein weiterer Aspekt, an den viele nicht denken. Umweltverschmutzung entsteht sehr häufig aus Industrie. Also wenn man wir haben über 150 NDAs unterschrieben mit guter Drittel Abnehmer sind aus der Industrie, wie zum Beispiel Aluminiumproduktion. Aluminiumproduktion braucht gigantisch viel Strom. Und es ist wunderbar, du stellst die Module hin und du kannst die Hitze direkt verwenden, die es produziert, aber auch die umgewandelten Strom daraus. Und das ist auch sehr großes, wie soll ich sagen, Risiko, Pollution-Risiko, das man wegnimmt. Und auch vielleicht der letzte Punkt in der Anwendung, an das viele denken, Transport. Einer der größten Umweltherausforderungen sind Schiffe. SMRX mit den 10 Megawatt, 25 Megawatt thermisch, ist hervorragend geeignet, um zum Beispiel zwei davon in ein Frachtschiff zu tun. Und damit fährt ein Frachtschiff ohne CO2, ohne Explosionsgefahr, weil es ja keine kritische Kettenreaktion hat, 20 Jahre ohne Nachfüllen. Mhm. Und auch das ist was Schönes. Und du kannst das... Ein anderer Transportaspekt, da haben wir jetzt auch eine malaysische Prinzessin, die bei uns Chairwoman worden ist, mit der Absicht, auf Inselstaaten Tankstellen, die unter der Erde so einen Tank haben, daneben halt so ein SMRX zu positionieren und damit eine normale Tankstelle abzugraden zu einer E-Tankstelle, weil halt dann der Strom verwendet wird, um E-Autos zu tanken. Also wunderschönes Bild. Und dann geht es noch weiter bis zu Flughäfen, wo vor Ort dann SMRX produziert, also hingestellt wird, der direkt nur E-Fuels, Wasserstoff produzieren kann, um auch das sicherzustellen und damit auch da Sicherheit zu geben. Ja.
Das ist jetzt in circa 600 Folgen Börse People die längste Phase, wo ich einen Gast nicht unterbrochen habe. Aber wenn ein Gründer seine Vision teilt, ist das irgendwie, glaube ich, auch spannend, was die Investment-Story betrifft. Du hast jetzt ein paar Mal SMRX erwähnt. Das ist auch euer Kürzel SMRX, ja. Wenn ich es mal eindeutsche noch kurz. Für ganz runtergeholt noch, ja. Wofür steht SMR und das X?
Also das übliche Verständnis von SMR ist Small Modular Reactor. Das ist so die große Überschrift, die jetzt mittlerweile jeder kennt.
Ja, die, also wir anfangen, die macht die Runde.
Ja.
Insofern ist Leimann, wenn man das Kürzel
hat. Super. Ja. Und wie wir angefangen haben, hat das Thema ja nicht einmal wer gekannt. Wir sind ja angeschaut worden, wie was tut der Florian Wagner da, um Gottes Willen. Heute ist es anders. Seit 2 Jahren hat die Börse, glaube ich, erkannt, dass SMR Thema ist. Und warum ist SMR Thema? Eben wegen diesem Small Modularen Ansatz, der eben diese gigantische Scalability verspricht. Und das ist auch, wenn man so Aktien anschaut wie Oklo oder SMR normal und NNE und dergleichen. Die haben immer diese gigantischen Rallyes.
Kann man die eure Biergruppen nennen?
Ja, schon. Die, okay. Also was SMR betrifft, ja. Und die haben immer diese Rallyes, weil man immer dann so an Zukunfts-Income, also möglicher Income anschaut, der gewaltig ist, der betrifft sicher alles, was ich so mathematisch kenne, übertrifft das, was man mit dieser Let's Assume We Have einnehmen könnte. Das erzeugt immer die Schübe. Und dann kommt immer dieser Knick, dieser, wie soll ich sagen, Reality-Check, dass man, na Moment einmal, regulatorisch, wenn das kritische Kettenreaktion hat und Plutonium produziert, na das glaube ich nicht, dass das zehntausende Anwendungen findet. Vielleicht ein paar wenige an ein paar Jahren, aber sicher nicht das. Und das erzeugt dann immer, wenn man den Börsenkurs anschaut, ich muss innerlich immer schmunzeln, weil es genau das abbildet. Gibt es dann wieder die Rallyes, das ist wieder, braucht die Welt, ja, stimmt, tut's auch. Und deshalb haben wir es auch aufgenommen. Und dann eben dieser Knick. Und genau dieses X soll diesen Knick nach unten herausnehmen. Dieses X steht für, also das X, SMRX steht für Accelerator. Also, dass man sagt, Accelerator, das ist der Teilchenbeschleuniger, der für uns die Energie bringt. Aber auch es sagt Next Generation und es sagt irgendwo, dass es ein External, Bereitstellung ist von Neutronen und nicht eine kritische Kettenreaktion von innen, sondern von außen, wenn man am Knopf drückt, erzeugt der Teilchenbeschleuniger die Neutronen, es entsteht Hitze und wenn man nicht auf diesen Knopf drückt, passiert gar nichts. Und das ist der wesentliche Unterschied von dem X und deshalb wird er auch diesen Multiplier erzeugen. Er wird einen Multiplier in der Skalierung erzeugen, aus den genannten Gründen und er wird einen Multiplier in der Profitabilität erzeugen. Und da komme ich, glaube ich, noch zum weiteren Aspekt. Container Size ist im Sweetpunkt ideal, weil du es wirklich in Serie produzieren kannst. Und da kommt unser wichtigstes Argument, das man, glaube ich, überhaupt jetzt zum jetzigen Tag nennen kann. Und das ist unser Partner in Holland, die VDL. Die VDL, 16.000 Leute, ist Co-Developer und Manufacturer auch für ASML. Ich glaube, das ist jetzt in aller Munde, an der bestgehütetsten Geheimnisse des Planeten. Und sie haben am CERN oder sind am CERN mit aktiv. Sie haben viele Factories global ausgerollt, in über 100 Ländern aktiv, 20 Ländern aktiv mit 100 Entities. Also, ja. Und genau dieser Partner hat vor über anderthalb Jahren mit uns die Due Diligence begonnen und ist bereits im intensiven Arbeiten. Also große Teams, 16.000 Leute, großer Teil davon, also großer Anteil davon steht zur Verfügung für dieses Projekt, und das ist ein bisschen ein, ist ein Garant, aber es erhöht die Eintrittswahrscheinlichkeit enorm, wenn du jemanden hast, der Co-Development macht, sprich mit dem kleinen Team, das wir haben, effizient, dann diesen großen Multiplikator erzeugt im Team, um dann einerseits die Forschung zeitgemäß hinzukriegen. Du weißt, Zeit ist für mich ein wichtiger Faktor in dem Multiplikator, und das erzeugt eben die VDL. Und dann, wenn dann das Co-Development fertig ist, ist es auch nicht mehr weit zu einem Serienprodukt, weil die VDL eben Co-Development und Manufacturing gemeinsam entwickelt. Das heißt, dann ziemlich kurz danach, wenn dann der Prototyp läuft, ist dann auch schon das Serienprodukt da. Und auch relativ kurz danach werden dann diese Factories, die die planen, multipliziert. Also dann gibt es dann auch relativ zeitnah dann 4 Factories, die dann auch diese Module produzieren. Und das ist für viele vielleicht noch unverständlich. Wie kann man mit so wenig Kapitaleinsatz, mit so einem kleinen Team sowas zusammenbringen? Und dafür steht dieses X aus SMRX, dieser Multiplier, diese enorme Effizienz, die das dann aufmultipliziert, um die Ziele nachweislich erreichen zu können.
Ja. Abschließend, Florian, wir nehmen jetzt, wie gesagt, 24 Stunden vor dem theoretischen ersten Kurs, der dann stattfinden wird, auf. Die Folge ist um 6 Uhr früh live, also am Tag X. Wann war dieser Freitag, der 26.06., für dich persönlich ein Erfolg, oder ist es eh schon fix, dass es ein Erfolg wird, weil dieser große Milestone einfach geschafft ist?
Also, das ist in Summe ein Marathon.
Es geht erst los. Das ist maximal jetzt der erste Trinkpause.
Es ist, glaube ich, irgendwo 2015 schon losgegangen, als man diese Need analysiert hat, und 2020, als man dann da gestanden ist und erst einmal die Leute sich geholt hat, um diese Idee zu kristallisieren. Es war dann letztes Jahr ein großer Schritt, eben wie diese VDL und diese Royal Haskoning, also dieser Regulator, mit an Bord gekommen ist, oder Carl Page mit an Bord gekommen sind. Ich glaube, jeder kann selber recherchieren, welche Bedeutung der Herr und seine Familie hat für die Welt. Das sind alles wichtige Meilensteine, und ich würde nicht sagen, dass einer wichtiger oder weniger wichtiger ist. Es ist morgen ein weiteres Hackerl am Weg dafür, dass man vielleicht die Welt in Summe ein Tick besser noch machen können.
Und die Börse gibt einem, der sich in der Finanzwelt auskennt, dann auch ganz neue Möglichkeiten für weiteres Wachstum. Eventuell einmal eine Kapitalerhöhung irgendwann.
Natürlich.
Why not?
Ja. Du sagst was ganz, ganz, ganz Richtiges. Bis jetzt war der schwierig, oder die Herausforderung, die Zeitachse. Also viele der Tests, der physikalischen Tests und dergleichen, die haben nichts mit Milliarden zu tun, die haben was mit Zeit zu tun. Das ist hinter uns. Jetzt kommt die Phase, natürlich in der Produktfertiggestaltung, in der Prototypenfertigbau, die kapitalintensiver ist, und dafür sind die strategischen Voraussetzungen getroffen, wie du gesagt hast. Ja. Auch das Hackerl.
Lieber Florian, ich spiele unsere Abspannmusik. Liebe Hörerinnen und Hörer, schaut auf die Homepage der Wiener Börse. In wenigen Stunden, Emerald Horizon hat Börsedebüt an diesem 26.06. von Going Public zu Being Public. Ich wünsche viel Erfolg damit, Florian. Danke, dass du da warst, und we stay tuned auf jeden Fall, und ich bin sehr neugierig, und wie es mit der SMRX-Aktie weitergeht. Tschüss und Baba mal.
Großartig. Danke, Baba dir.
Ciao, ciao.